Ja, ich freue mich wirklich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir echt eine große Ehre und eine große Freude. Diese Woche hat eine Kollegin uns auf der Arbeit besucht, die eigentlich im Mutterschutz ist, mit ihrem kleinen Kind. Und das ist schon echt bezaubernd. Wenn du so einen Säugling anschaust, gerade mal 7 Wochen alt, im Maxikosi, die Kleine war nicht sehr kontaktfreudig, der hat uns so angegelinst durch halb offene Lider und ist dann wieder weggedämmert. Aber ist schon faszinierend, so ein kleiner, fertiger Mensch. Und dann kamen natürlich die ganzen Kolleginnen und haben gesagt, ach, wie geht's dir denn, wie war die Geburt, kannst du gut schlafen, schläft die Kleine durch? Und meine Kollegin sagt, ja, also ehrlich, manchmal langweile ich mich schon zu Hause. Und in meinem Kopf hat es angefangen zu rattern. Ich sage, ey, mal ehrlich, du langweilst dich zu Hause, krass. Aber weil mich keiner um meine Ratschläge gebeten hat, habe ich sie in meinem Kopf ihr alle gesagt. Ja, so. Man, freu dich doch, dass du Zeit hast für dein Kind, dass du nicht mit dem ganzen Arbeitsstress zu tun hast. Nimm dir Zeit für dein Baby. Zeit und Nähe beim Stillen und was auch immer. Ruh dich aus. Lies ein Buch über Erziehung, nachher kommst du gar nicht mehr dazu. Was für eine Chance, aber auch was für eine Verantwortung gibt Gott uns, wenn er uns ein Kind anvertraut. Überleg mal, Gott hat das gemacht, biologisch, dass wir Kinder in die Welt bringen dürfen. Dass wir Kinder machen können, die vorher nicht da waren. Da entsteht ein neuer Mensch. Aber auch die Verantwortung, dass wir Kinder zur Welt bringen können, also im soziologischen Sinne. Ne? Du bringst dein Kind, das irgendwann behütet bei dir aufwächst, Stück für Stück zu dieser Welt, zu dieser großen, schönen Welt, die Gott wunderbar gemacht hat, die total schön ist, die aber auch manchmal böse, dunkel und unheimlich sein kann. Was für eine Verantwortung gibt uns Gott da, Kinder zu begleiten, damit sie lebensfähig werden. Und andererseits hört dieses Lernen ja eigentlich nie auf. Also wehe den Fertigen. Also mit jeder Lebensphase, mit jedem Lebensalter gibt es immer wieder Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Und wir müssen immer wieder dazulernen. Und ich möchte mit euch heute über einen kurzen Text nachdenken, von dem einige Prinzipien abgeleitet werden können und die uns dabei helfen, uns als Person zu entwickeln, zu wachsen und uns im Sinne des Schöpfers immer weiter zu entfalten. Ich lese aus 1. Chronik, Kapitel 4, Abvers 7. Aber die Söhne Helas waren Zeret, Soha, Etnan und Kos. Kos aber zeugte Anub und Zobeba, die Geschlechter Aharhels des Sohnes Harums, Doppelpunkt. Jabes war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabes rief Gott den Herrn Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Mitten in einem Geschlechtsregister, wir hätten jetzt auch bei Vers 1 anfangen können, aber dann hätten wir noch viele mehr Namen lesen müssen. Also mitten in einer Auflistung von Vätern, die Söhne bekommen, die wiederum Kinder bekommen, steht auf einmal ein Gebet. Und dieses Gebet ist eingerahmt in 3 Kommentare. Zum einen geht es um die gesellschaftliche Stellung des Beters. Zweitens geht es um die Bedeutung seines Namens oder um seine Kindheitsgeschichte. Und drittens abschließend die Reaktion Gottes auf sein Gebet. Wenn man also dieses Geschlechtsregister verfolgt, kann man gar nicht so genau sagen, ja okay, wo gehört der Jabes denn nun hin? Wer ist denn jetzt sein Vater? Ist es der Aharhel aus Vers 8? Und wer waren seine Brüder? Steht da gar nicht. Wer war Jabez? Irgendwie ein Nobody? Vielleicht auch irgendwie ein uneheliches Kind? Wir wissen es nicht. Was wir erfahren ist, was sein Name bedeutet. Sein Name bedeutet, Doppelpunkt, denn seine Mutter sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Das war also die Bedeutung seines Namens. Also, dass Frauen Schmerz empfinden bei der Geburt, ist ja irgendwie normal. Es ist nicht schön, ist nicht angenehm, aber es ist nun mal so. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 21, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann empfindet sie Schmerzen, aber wenn das Kind dann geboren ist, dann hat sie Freude. Und diese Freude überwiegt, wenn es gut läuft und wenn es normal läuft, den Schmerz der Geburt. Aber bei Jabez war es scheinbar anders. Seine Mutter hat ihm einen Namen gegeben, der ihn für sein ganzes Leben daran erinnert hat. Meine Mutter hat mich mit Schmerzen geboren oder mit Kummer geboren. Sein Name könnte man übersetzen, der Schmerz bereitet oder Beschwerde. Und trotzdem steht hier, dass Jabez irgendwie berühmter, angesehener, geehrter war als seine Brüder, je nach Übersetzung. Er hat es offenbar geschafft, sich in der Gesellschaft einen Platz zu erkämpfen und zu erobern, sodass er Ansehen und Achtung bekommen hat. Und nun, nachdem man das feststellen kann über ihn, spricht er dieses Gebet. Und mir scheint, dass Jabez, als er dieses Gebet spricht, an einer Schwelle steht. Vielleicht so ähnlich wie Hannah, die Mutter von Samuel, die jahrelang die Erniedrigung durch die Nebenfrau ihres Mannes ertragen musste. Und irgendwann kommt sie an einen Punkt, wo sie innerlich denkt, genug ist genug, es reicht. Und sie geht im Tempel und betet und bringt diese ganze Last zu Gott. Und dann passiert etwas. Und bevor wir zum Gebet kommen, das Jabez hier spricht, möchte ich dich fragen, wer bist du eigentlich? Wer bin ich? Was ist meine Geschichte? Wo stehe ich in der Ahnenfolge, der Geschlechterfolge meiner Vorfahren? Was habe ich von dort mitbekommen? Schaue ich vielleicht zurück und stelle so ähnlich wie Jabez zerrüttete Familienverhältnisse fest? Vielleicht gibt es auch in meiner Familie sehr viel Streit, Neid, Eifersucht und Lieblosigkeit. Ich möchte euch das zeigen. Ist das Mikro an? Es leuchtet grün. Ja, okay. Vielleicht geht es mir wie Jabez und ich schaue in mein Leben und stelle fest, da sind Menschen, die haben mich immer ausgelacht und ich habe irgendwie Hohn erfahren. Oder da sind Menschen, die haben sich irgendwie immer wieder über mich erhoben und sie haben auf mich herabgeschaut. Oder vielleicht gab es auch Menschen, die haben mich tatsächlich verletzt, die haben mir wehgetan, körperlich, seelisch, haben mich irgendwie misshandelt, haben mich missbraucht. Und immer, wenn wir solche Erfahrungen machen, versuchen wir damit klarzukommen und wir schließen das ein in unserem Inneren. Und möchten am liebsten, dass keiner das mitbekommt. Aber dann gibt es Situationen, wo wir feststellen, ich habe auch anderen wehgetan, weil ich stolz bin. Und ich habe andere verletzt, weil ich neidisch bin. Und ich habe anderen wehgetan, weil ich eifersüchtig bin. Und dann gehe ich in den Gottesdienst und ich komme vor das Angesicht des Herrn und mir wird bewusst, du hast Sünde. Und dann ist mir das peinlich. Und ich möchte das irgendwie verstecken. Und die Scham erlaubt mir nicht, dass ich das zeige. Und irgendwann, wenn das so weitergeht, bin ich ein Mensch, der sich in sich selbst zurückgezogen hat und der keine Kraft mehr hat zu leben. Und ich werde verhärtet. Aber vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, wenn du in deine Vergangenheit schaust, dass deine Großeltern schon gläubig waren. Und deine Eltern waren auch schon gläubig. Und das hat dich geprägt. Und dann bist du in die Sonntagsschule gegangen und in den Gottesdienst und hast ganz viel aus dem Wort Gottes gehört. Und das hat dir Kraft gegeben. Und irgendwann bist du in die Jugend gekommen und hast Aufgaben übernommen. Und hast du, wie der Jonas heute hier, die Anbetung gemacht. Und wenn du zurückschaust in dein Leben und wenn du ein gewisses Alter erreichst, dann kannst du durchstarten. Was für ein Geschenk. Bin ich wie Jabez geprägt durch den Schmerz, durch das Leid, durch die Beschwerde und den Kummer in meinem Leben? Oder sind meine Vorfahren vielleicht schon seit Generationen Christusnachfolger und haben mir etwas mitgegeben, was mir hilft, im Reich Gottes schon sehr früh Verantwortung zu übernehmen? Und was bedeutet eigentlich mein Name? Was sagen die Leute über mich, wenn sie meinen Namen rufen? Vielleicht heißt du Manuel, das kommt von Immanuel. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Jedes Mal, wenn dich jemand ruft, sagt er eigentlich Gott mit uns. Oder vielleicht heißt du Dorothea oder Theodor oder Doro oder Theo und diese ganzen Abkürzungen. Und das heißt Geschenk Gottes. Und jedes Mal, wenn dich einer bei deinem Namen ruft, sagt er Geschenk Gottes. Oder du heißt Daniel, Gott sei mein Richter. Aber vielleicht heißt du Martin und das heißt der Kämpfer. Oder wenn man eine andere Homepage schaut, dann steht da Sohn des Kriegsgottes Mars. Na toll. Als ich das festgestellt habe, habe ich echt Mühe damit gehabt. Sohn des Kriegsgottes Mars. Ach du Backe. Ja? Aber dann habe ich überlegt, okay, wer heißt denn noch Martin? Sankt Martin. Ach, der war Krieger, stimmt, Soldat war der. Aber wofür ist er berühmt geworden? Na, dafür, dass er seinen Mantel geteilt hat. Na, ganz so schlimm kann er nicht gewesen sein. Aber womit hat er den geteilt? Mit dem Schwert. Ich habe schon mal zu meinen Schülern gesagt, also pass auf, ich heiße Martin mit Vornamen. Ich bin eigentlich lieb, aber wenn du dich mit mir anlegst, Sankt Martin hat seinen Mantel mit dem Schwert geteilt. Aber ich habe auch an Martin Luther gedacht, Martin Luther, den Reformator, der sich dahingestellt hat und gesagt, tut mir leid, Leute, ich bin meinem Gewissen verantwortlich und da kann der Kaiser kommen und der Papst, ist mir egal, ich stehe vor Gott, kann nicht anders, Gott helfe mir. Oder an Martin Luther King, der in Amerika seine denkwürdige Rede gehalten hat, also eine Rede, an die man sich lange erinnert hat, I have a dream. Ich habe einen Traum, dass sich unsere Gesellschaft verändert und dass die Schwarzen irgendwann die gleichen Rechte haben wie die Weißen. Das war in der Zeit noch überhaupt nicht denkbar, als die Schwarzen nicht das gleiche Waschbecken, nicht die gleiche Toilette benutzen durften wie die Weißen. Jabez hat sich seinen Platz in der Gesellschaft erkämpft, so wie viele, die einen schweren Start haben und hinterher größere Leistungen bringen als manch einer, dem alles in den Schoß gefallen ist. Was habe ich bisher aus meinem Leben gemacht? Vielleicht habe ich noch nie über meine Startbedingungen nachgedacht, weil mir bisher alles immer leicht gefallen ist. Vielleicht habe ich aber auch nie angefangen zu kämpfen, weil alles scheinbar so sinnlos ist. Schau mal, Gideon hat sich versteckt in der Kälte, um Weizen zu dreschen. Und als der Engel zu ihm kommt, sagt er zu ihm: Gideon, du streitbarer Held. Und er sagt: Moment mal, schau dir meine Familie an, wir sind der geringste Stamm, ich bin der Jüngste, vergiss es. Not me, nicht ich. Und der Engel sagt: Geh hin in dieser deiner Kraft. Vielleicht aber bist du müde vom Kämpfen, so wie Jakob, der 7 Jahre für seine erste Frau gekämpft hat, 7 Jahre für seine zweite Frau, nochmal 7 Jahre für sein Hab und Gut. Und als er endlich es geschafft hat, seinen Schwiegervater zu verlassen, ist der ihm nochmal hinterhergelaufen, und bis Jakob irgendwann gesagt hat: Es reicht, ich gehe jetzt. Und dann kommt er an diesen Fluss, und es heißt, sein Bruder kommt ihm entgegen, der Bruder, den er um sein Erstgeburtsrecht betrogen hat, und der kommt ihm entgegen mit 400 Soldaten. Und Jakob denkt: was wird jetzt? Und er schickt seine Familie über den Fluss, und dann zieht er sich zurück zum Beten. In 1. Mose 32 kannst du das nachlesen, ein spannendes Kapitel. Er kämpft mit Gott. Und Jakob sagt: Ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich denn. Gib mir deinen Segen. Und er ringt, bis Gott ihm wirklich seinen Segen gibt. Und damit sind wir bei der ersten Bitte des Jabes. Die erste Bitte, die Jabes äußert, ist: Gott, segne mich. Jabes erkennt, dass er den Segen Gottes braucht. An Gottes Segen ist alles gelegen, sagen wir. Was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich, steht in der Schrift. Gottes Zusage an Abraham heißt: Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Jabes denkt hier zunächst einmal an sich. Gott, segne mich. Und ich glaube nicht, dass das so ist, weil er nur an sich denkt, sondern weil er hier alleine vor Gott steht. Er macht sich unabhängig von dem Urteil der Menschen, von den Ansprüchen der anderen an ihn. Und es ist ein Eingeständnis: Ich brauche den Segen Gottes. Er steht nicht vor dem Spiegel und sagt: Was bin ich, ein toller Hecht? Sondern er steht da allein vor Gott und sagt: Ich brauche den Segen. Ach, dass du mich doch segnen mögest. Ist mir das in meinem Alltag bewusst, dass ich auf den Segen Gottes angewiesen bin, dass ich den Segen Gottes brauche? Wie oft bete ich des Morgens: Herr, segne mich? Oder anders gefragt, ist mir das bewusst, dass in Epheser 1, Vers 3 steht: Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel? Oder in Römer 8, Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Ist mir das einerseits bewusst, dass ich den Segen Gottes jeden Tag brauche, und andererseits, dass der Segen Gottes eigentlich schon längst ausgeschüttet ist und dass ich mich unter diesen Segen stellen muss, wie unter einen Wasserfall, der mich erfrischt, der mich belebt und der mir neue Kraft gibt. Und die zweite Bitte von Jabes ist: Bitte erweitere mein Gebiet. Dass wir unser Gebiet erweitern, ist eigentlich, in Maxikosi. Und dann schaffen wir es auf allen Vieren zum nächsten Blumentopf. Und irgendwann machen wir die ersten Schritte und dann haben wir das erste Laufrad und dann machen wir die erste Fahrradtour und dann die erste Übernachtung bei Freunden. Irgendwann kommen wir die Ausbildung und dann haben wir einen Job. Irgendwann haben wir das erste Auto, Frau, Familie. Und dann hört es bei vielen schon auf. Safe. Ne? Job. Auto. Frau. Familie. Aber dann ist man so gerade mal Mitte 30, 40. Okay, also dann kommt der etwas bessere Job, das etwas bessere Auto. Dann kommen vielleicht irgendwann die Enkel oder ne, so, die Frau, also man entdeckt, wie gut die Frau ist und es wird immer besser, aber irgendwie bleibst du in diesem Kreis. Natürlich gibt es dann auch ganz viel mehr, was uns interessiert. Also, ne, da gibt es Politik und keine Ahnung, wo macht man den besseren Urlaub und keine Ahnung, wie kann man besser Geld verdienen oder und so weiter. Ja? Und also von hier aus schaust du immer wieder raus, okay, interessiert mich, du guckst dies, du guckst jenes, du guckst eine Doku an, wie ist das denn in dem Land und in dem und das ist alles total interessant, hat aber eigentlich mit deiner Lebenswirklichkeit nicht viel zu tun. Und so Personalcoaches, die sagen dann irgendwann, also wenn du dich entwickeln willst, dann musst du nicht so sehr gucken, was ist da draußen, sondern du guckst, okay, was ist hier und jetzt machst du kleine Schritte in die Richtung. Also du erweiterst deinen Einflussbereich, indem du immer weiter hinausgehst aus diesem Einflussbereich in den Interessenbereich. Und dann schaffst du es, deinen Einfluss zu erweitern. So, was Jabez hier macht, dass er sagt, erweitere mein Gebiet, ist eigentlich nichts Besonderes. Passiert ständig, dass sich unser Gebiet erweitert. Und wenn sich unser Gebiet nicht erweitert, dann wären wir unzufrieden. Weil stell dir mal vor, du bist zur Schule gegangen und irgendwann schaffst du es, einen Job zu gewinnen, aber du kommst im Job nicht weiter. Und du fährst immer noch die alte Karre. Und vielleicht hast du es geschafft zu heiraten, aber irgendwie ist die aber vielleicht hast du es gar nicht geschafft zu heiraten. Und Menschen, die alleine bleiben, Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die keine Kinder bekommen, haben ein Problem. Denen fällt das unheimlich schwer, damit klarzukommen. Und manchmal schaffen sie es dann, auf die Kinder der anderen Leute aufzupassen. Oder sie schaffen es vielleicht als Single irgendwie ihr Gebiet zu erweitern. Aber häufig ist es so, ohne dass die Gesellschaft das irgendwie vorgibt, fühlen wir uns in irgendeiner Form unvollständig nicht angekommen, weil sich unser Gebiet nicht in dem Maß erweitert hat, wie wir es gewünscht haben oder wie Gott es vielleicht auch eigentlich, nicht für jeden, vorgesehen hat. Was Jabez hier betet ist, erweitere mein Gebiet, und das ist eigentlich nichts Besonderes, aber das Besondere ist, erweitere du mein Gebiet. Denn immer dann, wenn ich versuche, mein Gebiet zu erweitern und irgendwann habe ich mich eingerichtet und ich will da raus, dann gibt es die Herausforderung, aber in welche Richtung will ich mich denn erweitern? Denn wenn du in dem Alter weitergehen willst, kostet das mehr Arbeit, mehr Verantwortung, mehr Zeit. Will ich das wirklich? Gehe ich vielleicht die Gefahr ein, mich zu überfordern? Und das, was Jabez hier macht, ist, dass er vor Gott klar wird, erweitere du mein Gebiet. Bevor ich mich in irgendeiner Form übernehme, bevor ich mich in irgendeine Richtung verrenne, die für mich oder für mein Umfeld nicht gut ist, bittet er Gott, erweitere du mein Gebiet. Und vielleicht muss Gott dir helfen, den engen Rahmen deiner Fähigkeiten und Vorstellungen dessen, was du schaffst, einmal zu sprengen. Und er muss dich ein Stück weit herausfordern. Also der Petrus, der war auf dem Dach und dann hat er diese Vision gesehen. Man könnte ja sagen, naja, der hatte Hunger, dann hat er angefangen zu fantasieren. Aber dann hat er diese Vision gesehen, gleich dreimal, verschiedene Tiere, die er zubereiten soll. Und er denkt, was soll diese komische Vision, schlachte und iss. Und dann kommt er die Treppe runter und dann stehen da zwei Männer und sagen, du musst mitkommen zu einem Römer. Und auf einmal wird klar, warum er diese Vision sieht. Gott hat ihn vorbereitet. Und Petrus tritt heraus aus seinem jüdischen Umfeld und er geht zu einem Römer. Cornelius und sein Haus bekehren sich. Petrus kommt zurück, kriegt erstmal Ärger von seinen Mitältesten. Was hast du dir dabei gedacht? Und er hat gesagt, der Heilige Geist hat mich geschickt. Ananias in Damaskus hat davon gehört, dass da so ein Saulus kommt und der will Ärger machen. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu ihm, geh in die gerade Straße, in das Haus des Simon, und spricht mit Saulus. Und er sagt, Moment mal, ist es nicht der Mann, der uns verfolgen wollte? Und der Heilige Geist sagt, geh hin. Ich will ihm zeigen, was ich mit ihm vorhabe. Und Ananias muss aus seiner Komfortzone heraustreten und er geht zu diesem Mann hin und er denkt, er sieht da irgendwie so einen wutschnaubenden Typen. Und als er da hinkommt, stellt er fest, der Mann ist blind, seit 3 Tagen nichts gegessen, ist ein Häufchen elend. Wenn Gott uns herausfordert, dann wird er uns nicht überfordern. Und wenn er unser Gebiet erweitert, dann hat er entweder das Gebiet oder uns vorbereitet. Und deswegen ist die dritte Bitte von Jabes, lass deine Hand mit mir sein. Jabes ist bewusst, durch die Erweiterung des Gebiets kommt mehr Verantwortung, mehr Arbeit auf mich zu. Aber Jabes sagt, lass deine Hand mit mir sein. Und wir denken da vielleicht an Josef, den Mann, dem alles gelang im Haus des Potiphar. Und wenn man in die Bibel schaut, wofür die Hand alles steht, symbolisch, dann stellt man fest, also die Hand steht für Handlungen, aber auch für Geben und Nehmen. Sie steht aber auch für den Machtbereich. Wenn jemand unter die Hand eines anderen getan wird, dann wird er in den Machtbereich, in den Einflussbereich eines Menschen gestellt. Die Hand steht aber auch dafür da, einen Vertrag einzugehen, Vertrauen zu signalisieren. Wenn ich zu Gott sage, handle du in meinem Leben, lass deine Hand über mir sein, dann erlaube ich ihm, nicht nur mich zu segnen, sondern auch mir etwas zu geben und mir etwas zu nehmen. Ich erlaube ihm auch darüber zu wachen, wem gebe ich meine Hand, mit wem gebe ich, wem gehe ich, gebe ich mein Vertrauen, mit wem gehe ich eine Verbindung ein. Wir dürfen Gott nicht auf den Rahmen unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten einsperren. Er möchte unser Gebiet erweitern, er möchte uns weiterführen. Aber wir dürfen uns auf der anderen Seite auch nicht zu billig uns und ihn verkaufen. Paulus sagt einmal, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Pass auf, wem du deine Hand gibst, mit wem du dich in der Welt verbindest. Lass die Hand Gottes über dir sein. Und die letzte Bitte von Jabes ist, bewahre mich vor dem Übel oder vor dem Unglück, damit kein Schmerz mich trifft. Dass mich das Böse nicht trifft oder das Übel, das ist auch eine sehr verständliche Bitte. Das ist ganz natürlich. Sie mag vielleicht an der Stelle etwas naiv klingen, aber sie ist verständlich. Wir alle möchten nicht, dass uns etwas Böses zustößt und wir alle haben schon erlebt, wenn es passiert. Niemand möchte Schmerz erleben müssen. Und doch wissen wir, dass sich das Übel und das Unglück nicht ganz vermeiden lässt. Wir lesen in der Bibel ganz viele Texte, wo Menschen Gott ihr Leid klagen, der ihnen durch böse Menschen zugefügt worden ist, oder die durch Unglück das Leid, das durch Unglück hereingebrochen ist. Und trotzdem, trotz dessen, dass wir Gott immer wieder darum bitten, hat er noch nicht alle Bosheit und alles Unglück aus dieser Welt verbannt. Vielleicht liegt es daran, dass er uns Menschen unsere Freiheit respektiert, die er uns gegeben hat, die Freiheit, nämlich Entscheidungen zu treffen zwischen Gut und Böse mit den Konsequenzen, die das dann auch einbringt. Vielleicht lässt Gott das Böse auch manchmal in der Welt, weil er weiß, dass wir eigentlich nur durch 2 Motivationen bereit sind, dazuzulernen. Durch Schmerz vermeiden und Lust maximieren. Wir wollen etwas verändern, wenn es mehr Spaß macht oder damit es nicht mehr so weh tut. Und wenn Gott das, was uns weh tut, komplett weglassen würde, dann würden wir vielleicht den ganzen Tag nur faul auf der Haut liegen. Weil es macht ja auch so schon Spaß. Ich weiß es nicht. In den Propheten sehen wir aber, dass Gott auch ganz viel mit dieser Sturheit und Dummheit der Menschen ringt, dass er immer zu ihnen spricht, immer wieder sie ermahnt, sie vor den bösen Folgen ihres Handelns warnt und die Menschen wollen nicht hören. Albert Einstein hat einmal gesagt, 2 Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, wobei beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es gibt auch das Übel, das keinen Sinn hat, das keiner verursacht hat. Ja? Die Umweltkatastrophe, die über Gerechte und Ungerechte hinwegfegt. Die Bodenmine, die eigentlich für feindliche Soldaten gedacht war, die aber auch explodiert, wenn ein Kind drauf tritt. Der Autounfall, der sich scheinbar ohne Grund ereignet hat und immer die Falschen trifft. Auch das gibt's. Dieses Leid kennt Gott auch. Und ich bin mir sicher, Gott leidet in solchen Situationen mit uns mit. Er ist der Erste, der von dem Leid erfährt und er weint mit uns, so wie Jesus am Grab des Lazarus geweint hat, bevor er ihn auferweckt hat. Nicht alle Tote hat Jesus auferweckt, aber einmal wird er alle auferwecken. Alle, die scheinbar so unnötig, so sinnlos gestorben sind, aber auch all die Bösen und Ungerechten, die in diesem Leben scheinbar so ungeschoren davongekommen sind. Und das ist die Hoffnung, die wir Christen haben im Unterschied zu anderen Religionen. Dass der Tod eben nicht das letzte Wort ist. Ist es naiv, wenn Jabes hier betet, angesichts des verschuldeten, aber auch des unverschuldeten Leids, lass mich das Übel nicht treffen, dass ich keinen Schmerz erfahre? Vielleicht ist es ein kindliches Gebet. Aber genau das hat Jesus uns doch gesagt. Wir sollen glauben wie die Kinder, wenn wir ins Himmelreich kommen wollen. Und damit ist, glaube ich, nicht unbedingt nur der jenseitige Himmel gemeint, wo wir hinkommen nach dem Tod, sondern damit ist auch das Himmelreich gemeint, in dem Gott hier und jetzt nach seinen Regeln regiert. Und deshalb heißt es doch im Vaterunser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Man könnte meinen, das ist die neutestamentliche Übersetzung des Gebets des Jabes. Dein Wille geschehe, erweitere du mein Gebiet. Lass deine Hand mit mir sein und bewahre mich vor dem Bösen. Vor dem Bösen, das von außen auf mich kommt, aber auch vor dem Bösen, das in meinem Herzen ruht und über das ich wachen muss. Aber mir scheint, dass diese Bitte an dieser Stelle auch noch etwas anderes beinhaltet. Wir haben gesehen, dass Jabes geprägt war durch den Schmerz und das Leid, das ihn durch seinen Namen begleitet hat. Und nun, scheint mir, stellt er sich mit seiner Bitte ganz bewusst weg von dem Schmerz, der ihn geprägt hat, hin unter den Segen Gottes und unter die Herrschaft Gottes. Und er schließt seine Bitte damit ab, dass sein Leben nicht mehr vom Schmerz bestimmt werden soll. Als Jakob in dieser Nacht mit dem Engel oder mit Gott ringt und darum bittet, dass Gott ihn segnen soll, fragt dieses Gegenüber ihn, wie heißt du? Und Jakob sagt, ich heiße Jakob. Und Jakob heißt Betrüger. Und dann sagt Gott, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gerungen und Israel heißt der Kämpfer Gottes. Damit fängt gesunde Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung an, dass wir ehrlich werden vor Gott und anfangen, unser Herz aufzufalten. Und wenn Gott mich fragt, wie heißt du? Ich sage Jakob. Und da ist der Schmerz, den andere mir zugefügt haben. Das ist das Leid, das ich erlebt habe, das mir immer noch wehtut, auch nach Jahren noch. Und das ist Leid und die Schuld, die ich anderen zugefügt habe und die mich schmerzen, für die ich mich schäme. Und mit der ich nicht weiß, wohin. Damit fängt Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung an, dass ich vor Gott sage, jawohl, mein Name ist Sohn des Kriegsgottes Mars. Und ich halte Gott das hin. Und ich darf ihn um Vergebung bitten, aber ich darf auch um Heilung bitten. Und es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden nicht nur vergibt, sondern uns auch heilt von aller Ungerechtigkeit. Jabes tritt aus dem Schatten seiner Vergangenheit, aber auch aus dem Glanz seiner Errungenschaften. Er möchte nicht mehr den Lob der Menschen, sondern er möchte, dass sein Leben von Gott bestimmt wird. Segne mich, erweitere du mein Gebiet. Lass deine Hand mit mir sein und bewahre du mich vor dem Übel und dem Schmerz. Und was lesen wir darüber, wie Gott auf dieses Gebet reagiert hat? Ganz einfach, er hat es erhört. Und wahrscheinlich hat Jabes mit seinem Gebet das in einen Vers gepackt, versteckt mitten in irgendeinem Geschlechtsregister in 1. Chronik, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Matthäus 6, Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und der Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Und Markus 11, Vers 24, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Ich möchte uns das Gebet des Jabes mitgeben. Vielleicht kann man sich das auch immer wieder, jeden Morgen vor Augen halten. Segne mich, erweitere mein Gebiet, lass deine Hand mit mir sein und bewahre mich vor dem Schmerz.